willkommen zum Business Turbos Podcast. Das ist wieder eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Videostream hierzu auch auf YouTube zu verfolgen. Ich begrüße heute einen internationalen Künstler, den ich als Speaker, als Kabarettisten, als wahnsinnig guten Entertainer live in Wien erlebt habe. Wir haben beide auf einer Veranstaltung gesprochen. Da hat er mich direkt auf Anhieb mit seiner Unternehmensberatung, wo wir sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, sehr begeistert, sehr inspiriert, sehr zum Lachen gebracht. Und von daher, bevor wir jetzt hier anfangen, erstmal herzlich willkommen, Ottmar Kastner.
Vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Danke dir.
Es ist so, mein Business Turbo Podcast hat im Prinzip viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die das so hören. Einmal auf dem Weg zum Kunden, einmal vielleicht auch auf dem Weg in den Feierabend, einmal vielleicht zur Inspiration, andere wiederum zur Motivation, Ablenkung oder was auch immer die unterschiedlichen Antriebe sein könnten. Du machst ja sehr, sehr viel. Lass uns erstmal kurz damit anfangen, wer du überhaupt bist, was du konkret machst. Das heißt, wenn du dich selber vorstellen würdest, wie würdest du deine Wirkungskraft in eine Klammer gießen oder in eine Hülle packen?
Ich komme ursprünglich aus dem Personalmanagement, Personalentwicklung. Das heißt, meine Kompetenz ist Führungskräfteentwicklung, Weiterbildung, Ausbildung. Da komme ich her. Und ich habe dann aber begonnen, parallel vor circa 20 Jahren mit Kabarett. Und war dann auf der Kabarettbühne, war zuerst in Wien erfolgreich, dann aber auch international. Und dann habe ich bemerkt, wie dieses Lachen, dieser Humor dienlich ist in der Personalentwicklung, in der Führungskräfteentwicklung. Dass dieses Lachen, die Leichtigkeit, die Lebendigkeit, alles das, was man in den Firmen machen will, beschleunigt, katalysiert. Und so habe ich dann bemerkt, aha, ich könnte auch ein neues Kabarett entwickeln, das ich dann Empowerment-Kabarett genannt habe, Wirtschaftskabarett, und bin mit dem dann in die Firmen gegangen, um dort zu beraten. Das heißt, meine Kompetenz ist über das Lachen, den Humor, über die Begeisterung, die Menschen in ihre eigene Größe zu bringen oder sich daran zu erinnern. Das ist so mein Zugang.
Was mir ja aufgefallen war, auf dieser Veranstaltung, wo wir da gesprochen haben, in Österreich waren ja Menschen aus unterschiedlichen, ich sag mal, gesellschaftlichen Strukturen da. Da waren sicherlich Führungskräfte, da waren sicherlich auch Angestellte, da waren sicherlich auch jüngere Menschen, ältere Menschen. Aber nach kurzer Zeit hattest du da alle im Blick und im Griff. Und dann haben die ja teilweise auch sehr aktiv mitgemacht und dann wurde da richtig viel gelacht und viel so interagiert. Das ist ja für mich nicht so eine unbedingte Überraschung. Wenn mich jemand fragt, sage ich immer, die Österreicher sind so viel entspannter als wir Deutschen. Ihr habt einfach mehr Leichtigkeit im Leben. Wir sind immer so verkopft, versteift und so weiter. Aber tatsächlich war es doch sehr ungewöhnlich, insbesondere weil ich mich selber auch wahnsinnig gut abgeholt gefühlt habe. Und bevor wir darauf eingehen, lass uns mal über so Themen sprechen, die du ja beruflich adressierst. Die Leute, die hier zuhören, machen sich natürlich auch Gedanken um Mitarbeiterführung und dann kommt schnell das Thema Motivation. Glaubst du, es ist wirklich Aufgabe der Führungskraft, Leute zu motivieren? Oder ist das eine Sache, die muss jeder von sich aus mitbringen?
Aus meiner Erfahrung ist es Aufgabe der Führungskraft, die Mitarbeiter in ihrer wahren Größe zu sehen. Und Johann Wolfgang von Goethe hat das, glaube ich, das Zitat gesagt, wo er gemeint hat, sieh die Menschen nicht so, wie sie sind, sondern wie sie sein könnten. Und das ist die große Aufgabe einer Führungskraft, dieses schon entwickelte Potenzial der Menschen zu sehen und die Mitarbeiter immer wieder daran zu erinnern, und dann können die auch dort hineinwachsen. Das kann man dann als Motivation bezeichnen. Ich bezeichne es lieber eben als Erinnerung an die Größe. Und das ist die vordringlichste Aufgabe einer Führungskraft aus meiner Sicht.
Was würdest du nachgelagert, wenn wir schon so tief drin sind, als zusätzliche Aufgabe von Führungskräften sehen?
Natürlich die Selbstführung. Also das ist eigentlich natürlich der erste Schritt, die Selbstführung. Zu wissen, dass das Universum sich ausdehnt, und so dehne ich mich auch aus als Führungskraft, als Mensch. Das heißt, dieses ständige Wachsen und Weiterentwickeln. Und aus dem heraus aber dann den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin als Spiegel zu sehen und sie und ihn in ihrer Größe zu sehen. Das ist dann die zweite Aufgabe, wenn man so will. Dieses vom Ich dann zum Du. Und jeden Tag das zu machen, führt dorthin, dass der Mitarbeiter sich irgendwann auch selber daran erinnern muss und wird. Das sind die zwei wichtigsten Aufgaben aus meiner Erfahrung.
Was ich manchmal feststelle, ist, dass Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte im Allgemeinen teilweise Dinge von ihren Leuten erwarten, die sie selber nicht bereit sind zu leisten. Entweder weil sie es gar nicht können oder weil sie sich nie damit beschäftigt haben oder weil sie einfach sagen, damit habe ich nichts zu tun. Ich habe bei der Bundeswehr sehr gute Erfahrungen mit der Strategie Führen durch Vorbild gemacht. Dann war die Frage immer beantwortet, ist das überhaupt machbar? Und ich hatte auch überhaupt keine Probleme damit, gerade bei sportlichen Herausforderungen, wenn jemand deutlich besser war als ich. Aber ich hatte dann auf der anderen Seite auch keine anstrengenden Gespräche mit deutlich schlechteren Leuten, weil ich denen dann gesagt habe, ihr habt gesehen, es ist mehr möglich, ihr müsst halt einfach nur ein bisschen mehr an euch arbeiten. wenn du ja Selbstführung auch gerade schon angesprochen hast, glaubst du auch, dass es da erhebliches Nachholbedarf bei dem einen oder anderen gibt oder ist das nur so meine Wahrnehmung?
Aus meiner Erfahrung, und ich bin ja viel unterwegs in Führungskräftetrainings und so weiter, ist es so, dass immer mehr Führungskräfte, ich sag's einmal so, aus meiner Erfahrung, die CEOs, Geschäftsführer, Direktoren, die suchen händeringend nach Führungskräften, die Vorbilder sind. Das heißt, die Entscheidungen treffen, die entschlossen handeln. Zu oft werden Entscheidungen nach oben delegiert. Und ich werde oft geholt, auch für eben genau dafür, die Führungskräfte in der zweiten Ebene daran zu erinnern, ihre Aufgabe zu erfüllen, nämlich zu führen, nämlich Entscheidungen zu treffen, sich weiterzuentwickeln. Und da ist auch dieser Nachholbedarf. Aus meiner Sicht, Philipp, ist das wichtigste Asset derzeit für Führungskräfte, dass sie ein großes Ja sagen zum Leben, zur Firma, zu den Herausforderungen, nicht auf irgendwelchen auf Widerstände gehen und dadurch Vorbild sind für die Mitarbeiter, die dann auch Ja sagen zu den Herausforderungen, zu den Veränderungen. Wir wissen, Resistance leads to persistence. Das heißt, wenn ich gegen Veränderungen bin, dann werde ich erschöpft, dann werde ich müde. Und das ist ein ganz großer Faktor derzeit in den Unternehmen, dass viele schon müde sind von den Veränderungen. Und das Entscheidende ist als Führungskraft, da Ja zu sagen zur Veränderung, Ja zu sagen zu den Herausforderungen und so ein Vorbild zu sein. Und genau das suchen CEOs händeringend und wollen alles tun, damit ihre Führungskräfte genau dieses an den Tag legen.
Glaubst du, man muss fertige Führungskräfte finden, gegebenenfalls abwerben oder kann man sie wirklich entwickeln? Und wenn ich sie entwickeln könnte, vorausgesetzt du siehst das als möglich an, was würdest du vorschlagen, das zu tun?
Natürlich ist aus meiner Sicht Entwicklung möglich. Das Schönste, wenn das gelingt, ist das, und da arbeite ich gerade mit einigen Firmen, ist, wenn ich das Produkt hinter dem Produkt finde. Das heißt, das ist dieser Satz von Saint-Exupéry, wenn du möchtest, dass deine Leute ein Schiff bauen, dann lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Das heißt, dieses große Warum, auf dem wir immer wieder reden, dieser Purpose, wenn das gelingt, ich habe da gerade vor kurzem in einer Firma gearbeitet, einem großen Konzern gearbeitet und die haben das dann gefunden. Und das ist nicht ganz einfach, weil im Prinzip findet dich ja der Purpose. Und wenn aber dann klar ist, wie in dieser Firma, da geht es um Clean Technologies for a Better Planet, da habe ich dann gemerkt, wie plötzlich so ein Rückenwind durch diese Firma kommt und in diese Firma kommt. Und die Führungskräfte dann einfach diesen Purpose gefühlt haben, für was zu gehen. Und wenn das passiert ist, wenn dieses Warum klar ist, wissen wir, brauche ich mich um das Wie nicht zu kümmern. Und das ist halt dort passiert. Und das ist etwas, was halt dann von CEO-Ebene auszugehen hat. Wirklich da zu schauen, wie erreiche ich die Herzen der Menschen? Dann brauche ich mich um die Köpfe nicht sorgen.
Würdest du sagen, Zielfindung, Zielbildung, Zieldefinition ist ein Thema, was auf der CEO-Ebene erfolgen sollte, die geben die Richtung vor und mobilisieren dann alle anderen, diese Mission zu unterstützen? Oder hältst du es für sinnvoller, alle an Bord zu holen und mal zu sagen, okay, wir haben alle gewisse Ziele im Leben, wir haben alle bestimmte Fähigkeiten im Leben, wir könnten alle was zusammen erreichen. Was würde uns denn alle zusammen glücklich machen? Wo glaubst du, ist es wichtig, dass die Ziele primär herkommen?
Mein Ansatz ist der, dass der Purpose und die Mission, die kommen von ganz oben, vom CEO, von den Geschäftsführern. Ziele kann jeder festlegen. Ziele sollte auch jeder festlegen, auf jeder Ebene, auch die Mitarbeiter, vielleicht gemeinsam mit der Führungskraft. Ziele sind dazu da, dass ich in Bewegung komme, dass ich in die Handlung komme. Klar abgegrenzte Ziele, wie wir wissen, aber es geht letztendlich um was Größeres. Die Ziele sind Teil, wie ich es nenne, vom kleinen Kontext. Das ist etwas, was ich verfolge, was wichtig ist. Aber der große Kontext, der Purpose, ist das, was die Ziele dann in eine Richtung bringt, wo dann der Antrieb kommt, wo das kommt, was wir dann auch Motivation nennen. Das ist das Große. Die Ziele sind sozusagen die Abschnitte auf dem Weg hin zum großen Purpose. Und das muss jeder festlegen, in jedem Level.
Okay, wenn du jetzt mit Firmen da arbeitest und selber ja auch eine starke Expertise im Bereich Personalführung mitbringst, glaubst du, dass diese ganzen Prozesse in größeren Firmen strukturierter ablaufen, weil da einfach mehr Professionalität in diesen Strukturen drin ist? Oder sind sie eventuell im Mittelstand effektiver, weil da eben mehr Flexibilität besteht und einfach die Kommunikationswege weniger festgefahren sind? Wie würdest du sagen, ist das so aufgeteilt in der Wirtschaft? Sind die großen oder die kleinen Unternehmen da eher im Vorteil?
Gute Frage, Philipp. Danke für diese Frage. Ja, aus meiner Erfahrung sind klassische Familienunternehmen, wo so ein Spirit drinnen ist, eher im Vorteil, was diesen Purpose anbelangt, wo diese Motivation von selber spürbar ist. Da wird getan und gemacht, da wird umgesetzt. Da können manch große Konzerne nur davon träumen, weil da so ein manchmal auch traditionsbedingt starker Spirit da ist. Und das sind halt öfter Mittelständler, mittelständische Unternehmen. Große Konzerne haben da eher, aus meiner Erfahrung, größere Herausforderungen. Natürlich hilft da ein charismatischer CEO oder eine CEO ganz oben, die da vorangeht, oder ein Team ganz oben, die da vorangehen und das leben. Ich war jetzt in einem großen Konzern auch, da gibt es jemanden ganz oben, der sprüht einfach. Der sprüht und der sagt zum Beispiel, jeder unserer Mitarbeiter und unserer Führungskräfte ist ein Kreativgeist. Jeder von uns hat eine Kreativitätsverantwortung. Und der sprüht es so, dass das auch gespürt wird auf allen Ebenen darunter. Deshalb geht es letztendlich immer darum, dass möglichst viele Menschen diesen Spirit in sich spüren und auch umsetzen und leben. Bei Mittelständern erlebe ich das häufiger wie bei großen Konzernen.
Wenn du jetzt sagst, du hast auch Kontakte und häufiger Kontakte zu Familienunternehmen, was würdest du zu der These sagen, dass Familienunternehmen teilweise auch einfach das Wohl des Unternehmens langfristiger betrachten als jetzt angestellte CEOs? Weil bei CEOs hat man ja immer das Gefühl, die sind jetzt beispielsweise für die ersten 5 Jahre an Bord, wollen halt einfach nur sicherstellen, dass sie nicht zwischendurch gefeuert werden. Aber was dann aus deren Entscheidungen in 5 oder 10 Jahren nach deren aktiven Tätigkeit passiert, ist ja für so einen angestellten Manager, ein CEO ist ja letztlich da erstmal nichts anderes, gar nicht so relevant. Bei den Familienunternehmen habe ich das Gefühl, ich habe ja auch mit dem einen oder anderen da Kontakt gab. Mein prägendster Eindruck war sicherlich hier die Zusammenarbeit mit Dr. Oetker. Da wird ja in Generationen gedacht und deshalb auch einfach viel, viel vielleicht konservativer, weil langfristiger orientiert gehandelt. Was sind deine Erfahrungswerte, wenn du mit beiden Gruppen immer wieder Berührungspunkte hast?
Eine gute Frage auch, gute Frage, Philipp. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Geschäftsführer eines österreichischen Familienunternehmens, achte Generation. Und er ist jetzt der Geschäftsführer, die sind im Drahtseilbereich tätig um die 60 Jahre. Und natürlich ist seine vordringlichste Absicht, dieses Unternehmen möglichst gut an die nächste Generation zu übergeben. Das heißt, da wird wirklich langfristig gedacht und das ist so ein toller Spirit, der da ist. Das ist dieser große Kontext, das ist was Großes im Laufen. Eben, wenn ich schon 8 Generationen habe und das geht dann weiter, das ist was Mächtiges. Und da kann ich natürlich den Purpose gut anknüpfen. Da ist was Großes. Und das erlebe ich halt zum Beispiel bei diesen vielen Unternehmen. Gleichzeitig hatte ich auch letzte Woche ein Gespräch, eben mit diesem einen großen Konzern, dessen Namen ich jetzt leider nicht nennen kann, wo halt eine Führungskraft ganz oben ist, diese Führungskraft sprüht eben auch aus einem Spirit heraus, wo man merkt, der will mehr als einfach nur kurz 4 Jahre gute Zahlen bringen. Und da merke ich jetzt, wie dieser Spirit sich eben durch diese ganzen Ebenen hindurch wirkt. Also das ist schon, es ist da und dort möglich. Letztendlich, und das sage ich jetzt dir sicher nichts Neues, Philipp, letztendlich geht es immer um die Menschen, die da in diesen Organisationen drinnen sind. Wer ist da jetzt? Weil gleichzeitig kenne ich auch Familienunternehmen, wo der Spirit auch nicht mehr da ist. Das gibt's auch, wenn die Übergabe nicht gut geklappt hat. Das ist natürlich auch möglich. Oder große Konzerne, wo eben nur mehr alles im Kopf ist und nichts mehr im Herzen ist. Letztendlich ist es immer der Mensch. Und aus meiner Erfahrung, jetzt über 20 Jahre, letztendlich geht es um dieses Feuer der Begeisterung, die ich als Mensch für das Leben selbst habe, fürs Leben 24/7, egal ob privat oder beruflich, wenn ich dann als CEO privat sprühe und aber auch beruflich sprühe, dann sprühe ich ja für das Leben selbst. Und wenn das passiert, Philipp, dann spüren das die anderen im Unternehmen. Ob Familienunternehmen oder Konzern, das wird dann gespürt. Und das ist das, was sich dann ausdehnt, wo dann etwas in Bewegung kommt, wo man merkt, ui, da ist eine Firma auf dem richtigen Weg. Das ist diese Begeisterung, wie sich nennt, dieses Feuer in einem Menschen. Egal in welcher Organisation.
Jetzt hast du gerade sowas gesagt wie, es hängt auch davon ab, wer ist da im Unternehmen. In diesem Zusammenhang möchte ich einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass ich ja häufig auch mit Leuten zu tun habe, jetzt im beruflichen Kontext, wo ich zwar initial mit den Leuten konfrontiert werde, die im Unternehmen sind, wo ich mir dann aber zeitweise auch die Frage stelle, sollten die auch zukünftig noch hier sein? Weil ich auch manchmal einfach denke, dass gerade Veränderungsprozesse, Transformationsprozesse, komplette Neuausrichtung des Geschäftsmodells, am Ende ist das ja dasselbe Wort für oder unterschiedliche Wörter für denselben Prozess, einfach mit den Leuten, die da sind, nicht zwingend umsetzbar sind. Da denke ich, ist ein Familienunternehmen auch eher in der benachteiligten Situation, weil du kannst jetzt nicht einfach deine Familie da rausschmeißen. Das wird sicherlich dann Weihnachten, Ostern und was man sonst so zusammen verbringen könnte, noch ein bisschen schwierig werden. Aber lass uns mal über Veränderungen sprechen, weil tatsächlich glaube ich, dass man einfach, wenn sich alles um dich herum verändert, dann kann ja dein Purpose gleich bleiben, aber der Weg dahin muss vielleicht modifiziert werden. Und dann brauche ich ja Menschen, die auch bereit sind, den Status quo in Frage zu stellen und sich nochmal neu auszurichten, vielleicht auch neue Fähigkeiten zu erlernen, vielleicht sich auch nochmal anders einzubringen, als das vorher der Fall war. Und das ist ja jetzt im so Kontext, wenn man selber nicht betroffen ist, auch schnell gesagt, wenn das jetzt für dich spürbar wird und du wirst vielleicht auch erst mit dem Ergebnis der Notwendigkeit konfrontiert, nachdem die Entscheidungen lange vorher auf einer anderen Ebene getroffen worden sind, dann bist du ja auch nicht direkt Feuer und Flamme. Und ich glaube, dann bist du auch schnell bei dem Thema Motivation, Demotivation und dann wird da irgendwie nachgesteuert. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, es gibt ja Leute, die sehen Veränderungen auch als Chance. Du bist ja auch stark in so Transformations- und Veränderungsprozessen involviert. Teil mal einfach so Erfahrungswerte, wenn es jetzt bei einer Firma nicht so gut läuft, wenn man sich neu fokussieren möchte, gerade jetzt ja vielleicht so um Jahreswechsel haben die Deutschen da immer so eine Tendenz zu, im nächsten Jahr machen wir alles anders. Aber was sind so die Schlüsselerfolgsfaktoren, damit Veränderungen gelingen, losgelöst davon, was der initiale Grund dafür ist? Also Liquiditätsengpass, gesetzliche Rahmenbedingungen, das ist ja zu komplex. Aber der Prozess, was ist im Prinzip erfolgsfördernd und was ist eher erfolgsverhindernd?
Ich bin jetzt eingeladen worden im September zu einer Veranstaltung einer großen Immobilienfirma und da ging es genau um dieses Thema. Und das gilt aber natürlich für alle Unternehmen. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass die oberste Führungsebene, die CEOs, die Geschäftsführer, dass die einmal Klartext sprechen. Dieser Klartext wird immer wieder vermieden, dass man irgendwie, aus verschiedenen Gründen, man will halt natürlich auch nicht irgendwie jemanden vom Kopf stoßen oder man will auch nett sein, man will geliebt werden und so weiter. Also dieser Klartext ist wichtig, damit die Leute überhaupt einmal wissen, wie sie dran sind oder was Sache ist. Diese Offenheit, das muss ja nicht in einer schlimmen, bösen Emotionen gemacht werden, aber mal Klartext reden, so schaut's aus, das ist die Sache und dort geht's hin. Also dass dass das klar ausgesprochen ist. Und dann geht's natürlich darum, dieses Feuer der Begeisterung in den Menschen, Saint-Exupéry, Schiff bauen und so weiter, dass das auch rüberkommt. Wir haben da was vor, da geht's hin in diese Richtung und das möchten wir mit euch machen. Aha. Und gleichzeitig aber zu kommunizieren, wer nicht dabei ist, ist auch nicht dabei. Also das was du auch angeschnitten hast, es ist so, dass in diesen Zeiten der großen Veränderung sind natürlich auch die persönlichen Veränderungen Teil dessen. Und ich habe in meinem Leben, ich habe schon mehrere Firmen aufgebaut, habe Dinge wieder verloren und diese Veränderungen, die persönlichen, das sind immer Chancen. Ich glaube, ich bin kurz gehängt. Immer Chancen. Das heißt, wenn es da dann Veränderungen gibt, persönliche, individuelle, wo dann Leute woanders hingehen und so weiter, auch dazu Ja zu sagen. Und das muss ja nicht in böser Emotion stattfinden, einfach in einer Klarheit, auch in einer Wertschätzung. Aber das klar ist in einem Veränderungsprozess, dort geht's hin. Ich möchte mit euch dorthin gehen und wer ist dabei? Wirklich sowas auch wieder offen zu fragen, wer ist dabei? Und da kann auch jemand sagen, ich bin da nicht dabei, das ist nicht mehr meins. Und da hat vielleicht ohnehin bereits im Leben was anderes angeklopft, wo eh eine andere Richtung schon sich zeigt. Also einfach, das habe ich bei mir gelernt, auch wirklich Veränderung als etwas zu sehen, wo ich staunen darf, was sich immer wieder neu eröffnet. Ich glaube, das haben wir als Kinder alle gemacht. Da haben wir ja dauernd uns verändert und verkleidet und so weiter. Und dieses Staunen, was das Leben wieder bereithält, mit dem auch weiterzugehen und das nicht alles so nur im Kopf und starr und rigid zu sehen. Philipp, habe ich einen schlechten Empfang oder?
Nein, zwischendurch hängt das Bild ein bisschen, aber ich kann dich wunderbar hören. Alles wunderbar.
Okay, wunderbar.
Das ist ja auch ein bisschen weiter zwischen Deutschland und Österreich ist ja auch ein bisschen Strecke, was wir hier überbrücken müssen. Und bei der Sprechgeschwindigkeit, die wir beide haben, hängt halt Zoom ein bisschen. Das sind die technischen Limits, die uns bei Veränderungsprozessen nicht aufhalten dürfen. Die menschlichen können wir adaptieren, die Technik muss man teilweise tolerieren. Aber nee, das kommt alles gut rüber. Und ich glaube aber auch, basierend auf dem, was du gerade gesagt hast, dass die Leute, die das jetzt hier hören und auch die das nicht hören, die kriegen den Impuls vielleicht an anderer Stelle, das doch mal hinterfragen sollten, weil ich stelle auch fest, Kunden oder Menschen allgemein, die mit mir arbeiten, die kommen super gut mit meinem Klartext zurecht. Die sagen, Semmeroth, bei dir braucht man nichts interpretieren. Du sagst was, das versteht man und dann weiß man auch, was erwartet wird und kann auch schnell entscheiden, will ich dabei sein oder nicht. Mhm. Und ich glaube einfach, dass viele das auch gleichzeitig abstößt, weil sie das nicht gelernt, also nicht gut finden, weil das teilweise dann natürlich auch eine starke Entscheidung einfordert oder eine unmittelbare Reaktion triggern könnte. Und im Prinzip gibt's keinen Raum mehr für Missverständnisse. Und ich glaube, dass viele Menschen eben durch so ein starkes Harmoniebedürfnis im Leben auch geleitet werden, was letztlich aber gerade im unternehmerischen Kontext zu massiven Ineffizienzen führen kann. Weil wenn ich mich gar nicht mehr traue, auch mal, ich bin ja ein bisschen auch mit einem militärischen Background ins Leben gestartet, da musst du das ja nicht so nett verpacken. Da sagst du einfach zu einem, sie hören jetzt sofort mit dieser Scheiße da auf und machen das jetzt so und so. Aber dann ist auch in einer Minute klar, in welche Richtung die Energie sinnvoll eingesetzt werden könnte. Wohingegen in so einem Stuhlkreis-Setting, was man ja in gepflegteren mittelständischen oder Konzernumgebungen haben könnte, erstmal ein Arbeitskreis gebildet wird und sagt, nach Auswertung der Arbeitsfortschritte, die sie in den letzten Monaten und Jahren hier an den Tag gelegt haben, kommen wir einseitig zu der Einschätzung, dass da noch Raum für Verbesserungspotenzial ist. Und wir würden uns wünschen, wenn sie an der ein oder anderen Stelle andere Entscheidungen treffen würden. Im Grunde ist das gut, aber hier und da sehen wir noch Potenzial. Und dann guckt sie einer an und denkt, das klingt alles super, aber eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und deshalb glaube ich manchmal, wenn man Klartext redet, aber differenziert zwischen einem persönlichen Angriff und harter Kritik in der Sache, dann kommt man eigentlich am schnellsten zum Ziel, weil dann auch alle unmissverständlich wissen, was muss ich jetzt machen und möchte ich dabei sein oder nicht. Weil dann ist der Entscheidungsprozess für alle schneller. Das kann man nicht immer so machen, weil man natürlich gerade in solchen größeren Strukturen da auch vielleicht ein bisschen auf bestimmte Rahmenbedingungen achten muss, die im Mittelstand etwas lockerer gehandhabt werden. Aber für sowas kann man dich ja in irgendeiner Form auch da, ich sag mal, einbinden. Wenn du jetzt mit so Veränderungsprozessen konfrontiert bist, dann kann man dich auf einer Veranstaltung ja als Redner buchen. Ja, dann kommst du da vorbei, dann machst du da eine tolle Show. Aber letztlich ist ja eine isolierte Veranstaltung nur Ablenkung, wenn sie nicht auf eine Gesamtstrategie einzahlt. Also beispielsweise, um irgendwas zu begleiten, irgendwas anzustoßen, irgendwie eine Aufbruchsstimmung zu verursachen oder so, bist du auch manchmal involviert, dass du irgendwelche, ich nenne es mal vielleicht Veränderungsprozesse, ja moderieren sollst, im Sinne von also begleiten, unterstützen und dann auch mal in kleineren Teams vorantreiben sollst? Oder ist das eher so, dass die dich holen, sagen, hier, der Kastner, der kann das, der soll mal auf der großen Bühne am Beispiel von Sapomsch, da kommen wir noch drauf, das lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, weil das ist wirklich lustig. Der soll das mal grob skizzieren und den Rest machen wir dann alleine. Wie läuft das so grob ab?
Also die letzten Jahre oder die bis vor 5 Jahren, sage ich mal, bin ich gekommen, habe meine Show gemacht und die war lustig und die Leute waren begeistert und dann bin ich wieder gefahren und habe meine Rechnung geschrieben und das war alles toll und ich bin zur nächsten Firma gefahren und das ist natürlich toll. Fürs Ego ist es super. Da sind Leute, die jubeln, sind begeistert, kriegst eine tolle Gage und fährst von Firma zu Firma zu Firma. Und dann aber so seit 5 Jahren, sage ich mal, kam immer öfter die Frage, das war ja jetzt schön, Herr Kasten, aber wie machen wir jetzt weiter? Das ist jetzt ein schönes Feuer, aber jetzt muss ja irgendwie, das muss ja irgendwie umgesetzt werden. Was tun wir da? Und das kam immer öfter, so dass ich dann begonnen habe, gemeinsam mit meiner Frau übrigens, auch Workshops anzubieten. Das heißt, Keynote und dann eben Workshops, wo die Leute dann, wenn sie schon in dieser Begeisterung sind, durch die Keynote sind sie da dort, also erinnern sich wieder dran, an ihre eigene Begeisterung. Und dann machen wir halt einen Workshop, wo die Leute selber was entwickeln, das sie dann im Alltag auch umsetzen. Und meine Frau ist da wirklich, sie ist ein Profi, was Emotionen betrifft. Das heißt, was ja auch wichtig ist bei so Veränderungsprozessen, Philipp, das kennst du sicher, dass die Emotionen, die dabei hochkommen, Wut, Angst, Sorgen und so weiter, dass die auch einen Raum bekommen, wo die auch einmal ausgedrückt werden können, dass die mal da sind, mal einen Raum haben und dann lösen sie sich sehr oft von selber auf. Aber sie brauchen mal Raum. Das macht meine Frau eben sehr gut. Und dann entwickeln wir mit den Leuten selber, oder die entwickeln das unter unserer Moderation, konkrete Schritte, Aufgaben, Projekte zur Umsetzung. Und dann haben wir jetzt auch noch entwickelt eine App, wo dann mit so Challenges, die durchaus humorvoll, aber doch auch tiefgehend sind, dass das Erarbeitete oder auch Trainierte, sind auch so Mischung zwischen Workshop und Trainings, dann im Alltag noch so für 3 Monate trainiert wird. Also eine Challenge zum Beispiel ist die, wir machen diese Woche, gibt es einen Tag Jammerfasten, wo nicht gejammert wird, wo das Jammern sofort gedreht wird. Zum Beispiel.
Ja.
Und andere Challenges mit Komplimenten und so weiter. Und so wird das dann trainiert im Alltag und dann kriegt das wirklich einen Platz quasi im täglichen Leben und dann wird das auch umgesetzt, was wir zuerst in der Keynote und im Workshop gemacht haben. Das heißt, bei mir geht's eindeutig in diese Richtung, längerfristige Begleitung. Das andere nimmt eher ab, weil die Firmen wollen natürlich tiefgehende Transformation dieser Zeit. Das ist
Ich glaube, ich kann nicht bestätigen, alles, was du gesagt hast. Auf der einen Seite ist es natürlich wahnsinnig schön, wenn da auch ein paar hundert Leute im Raum sitzen. Ich bin jetzt auch gespannt. Ich bin jetzt gerade im Januar auf den Austrian Sales Days. Da werden ja irgendwie 400 Leute erwartet. Das ist jetzt ja nicht nur einfach 400 Leute, sondern ist auch noch Österreich. Das ist halt nochmal spannend und so weiter, weil gerade wenn du dann von außen kommst und musst dann auch gucken, ob da oft Akzeptanz stößt. Das ist toll. Wenn die am Schluss klatschen, ist auch alles großartig. Aber am Ende ist es halt so, dass ich auch nach so vielen Jahren, wo ich das jetzt so mache und natürlich auch diese Gagen und so, alles super, aber letztlich glaube ich mir immer, mein persönlicher Antrieb, ich möchte auch die Ergebnisse sehen. Ich möchte nicht einfach nur die Ideen teilen und dann sage ich, mach das mal alleine, weil es meistens ja nicht funktioniert. Und deshalb bin ich auch manchmal inzwischen echt provokant, wenn mich jemand für einen Tag bucht, dann sage ich auch, hören Sie, wir müssen uns vorher klar sein, das bringt nichts. Nach einem Tag haben sie alle gute Laune, sie haben auch das Gefühl, der Semmelroth hat das wirklich im Griff, aber ihre Leute werden auch 2, 3 Ideen haben, vielleicht 45 Sachen aufgeschrieben haben, aber die werden das alleine nicht umsetzen, weil diesen Ansatz haben sie ja in der Vergangenheit auch schon 20 Jahre lang versucht und wir sind heute hier, weil es eben nicht funktioniert. Deshalb machen Sie sich lieber Gedanken darüber, ob man daraus nicht etwas Langfristiges ableitet und vielleicht mit einem großen Plenum und so einer Keynote startet und danach einfach in kleineren, fokussierten Arbeitsgruppen das Ganze nochmal so ein bisschen fortführt, damit auch wirklich Ergebnisse entstehen. Und deshalb stimme ich dir dazu. Ich glaube, gerade durch Corona, wo diese ganze Hysterie vielleicht auch so ein bisschen zurückgegangen ist, wo die Leute sich genauer überlegen, was machen wir denn jetzt eigentlich im Zuge von Weiterbildung, da wird sich da einfach das immer mehr in die Richtung entwickeln, dass die Leute sagen, wir brauchen nicht nur einen, der irgendwas anzündet, sondern wir brauchen halt auch einen, der was am Brennen hält und eventuell sogar am Ende sogar noch ein größeres Feuer mit allen zusammen erfacht. Und ich glaube, das ist einfach da auch eine gute Basis für die guten Leute. Weil wir haben ja auch Kollegen, das hat man ja in Corona festgestellt, die können auf der Bühne gut performen, aber außerhalb von einer perfekt durchstrukturierten Keynote ist da auch substanziell nicht viel, sodass man dann auch kein Geschäft drumherum machen kann. Deshalb können die auch keine Frage-Antwort-Spiele machen. Die könnten auch nicht unbedingt so ein Podcast-Interview machen, weil sobald das nicht in der Keynote vorkommt, fehlt ja auch der Erfahrungswert. Ja. Und das fände ich ja bei dir gut. Du hast ja einfach wirklich auch schon gearbeitet und gibst dein Know-how einfach nur weiter. Nicht einfach nur gut performt auf der Bühne.
Super, wunderbar, Philipp. Und da fällt mir eine Situation ein, die da gut dazu passt. Vor 2 Jahren haben wir gemeinsam eine große Gesundheitsholding begleitet in Österreich. Also verschiedene Kliniken, Krankenhäuser waren da dabei. Und da waren 4 Führungskräfte-Trainings zu je 200 Personen, Ärzte, Pflege, also Primarärzte, Top-Führungsebene. Und da haben wir diese Kliniken länger begleitet. Und da ist mir etwas aufgefallen, nämlich bei einer Keynote ist es ganz häufig so, dass die Leute eben, bei mir jetzt, weil ich auch Kabarett mache dabei, lachen, gut drauf sind eben und so grinsend rausgehen, was ja großartig ist. Und da denke ich mir, ist ja was Tolles passiert, die sind jetzt gut drauf. Aber damals, bei dieser längeren Begleitung, habe ich plötzlich dieses Leuchten in den Augen gesehen. Das Leuchten in den Augen, weil die Menschen, die da waren, gewachsen sind. Die sind tatsächlich größer geworden. Die haben sich an eine Größe in sich erinnert, die vorher verborgen war. Und dieses Leuchten in den Augen ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich, für mich geht's darum, dass das passiert. Weil da ist Veränderung. Da hat Veränderung stattgefunden. Weil diese Person, in diesem Fall war das eine Ärztin, die ich halt da direkt gesehen habe, die geht anders raus, die nimmt ihre Führungsverantwortung ganz anders wahr. Oder hat sie dann wahrgenommen. Und da passiert dann plötzlich viel in ihrer Abteilung, da passiert ganz viel. Und das ist das, was mich immer wieder daran erinnert, um was es für mich geht, wenn ich mit Firmen arbeite.
Jetzt bist du, ja wie gesagt, Kabarettist und Geschäftsführer dieser international erfolgreichen Unternehmensberatung. Und bevor wir darauf einkommen, ich werde das als Cliffhanger bis zum Ende pushen, möchte ich jetzt mit dir kurz darüber sprechen, was tust du, um Aufträge zu akquirieren? Weil das klingt ja immer so schön, wenn man sagt, ja, da bin ich hier bei der großen Firma und da bin ich da bei der großen Firma. Aber die Leute, die hier zuhören, die sind im Prinzip häufig einfach unternehmerisch tätig. Das heißt, die wollen da irgendwie mehr Kunden gewinnen, die wollen mehr Sichtbarkeit erreichen, die möchten sich vernetzen, die denken über strategische Partnerschaften nach, die machen sich Gedanken darüber, was ist so das initiale Angebot, was ich irgendwo anbieten könnte, damit Leute erstmal den ersten Berührungspunkt herstellen und worauf man dann weiter aufbauen kann. Aber der ein oder andere, der ist halt auch immer noch auf der Suche nach dem für ihn passenden Weg. Deshalb, du bist ja in der Situation, auf der einen Seite, klar, dich kennt man, ein paar Leute rufen dich gezielt an, aber wir müssen uns ja auch immer alle selber vermarkten. Und was tust du, wovon andere lernen können, um einfach wahrgenommen zu werden, Aufträge zu generieren, dich vielleicht auch vom Wettbewerb zu unterscheiden? Gib mal so ein paar Erfahrungswerte preis.
Auch wieder eine gute Frage. Also ich darf dazu sagen, bis vor 5 Jahren, wo es hauptsächlich um diese Keynotes und Kabarets gegangen ist, das waren Selbstläufer. Und das gibt sicher auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt dabei sind, gibt so eine Kompetenz, die im Außen schon sichtbar ist, die sowas wie ein Selbstläufer ist. Und dann über diesen Selbstläufer trifft man dann auch andere Menschen, also bei Veranstaltungen und so weiter. Da ist die Kompetenz, die ist quasi schon einen Schritt vor dir unterwegs und stellt dich quasi schon vor. Das heißt, du brauchst nur mal Hallo sagen und das ist so ein wichtiger Punkt. Das heißt, in irgendeinem Bereich sind ja alle schon erfolgreich gewesen oder sind derzeit erfolgreich, die jetzt auch zuhören und das wirklich auch als dieses Asset zu nutzen und da halt mit dem weiterzuarbeiten. Das andere bei mir jetzt, wo es halt um diese längerfristige Begleitung geht, das ist tatsächlich etwas, was neu ist für mich, wo ich selber lernen habe dürfen, okay, neue Wege im Sales zu gehen. Und für mich ist es natürlich, und das sage ich jetzt auch nichts Neues, sind es diese Netzwerke. Das heißt, wirklich dort präsent zu sein, wo halt potenzielle Kunden hinkommen. Also in meinem Fall HR-Leiter oder auch Geschäftsführer, CEOs, da gibt's eben Konferenzen, da gibt's Tagungen, wo ich dann versuche, dort sichtbar zu sein, mit einer Keynote oder auch mit einer Buchpräsentation, damit ich dort gesehen werde und da komme ich dann in Gespräche und so entstehen dann Aufträge, also bei so Multiplikator-Events. Das nächste ist natürlich, und das ist für mich jetzt seit einem Jahr sehr präsent, ist natürlich Social Media, LinkedIn hauptsächlich, wobei ich durchaus auch, ich bin auf allen Kanälen aktiv und LinkedIn hat aus meiner Sicht viel mehr Möglichkeiten noch, als ich sie derzeit nutze, mit dem LinkedIn Newsletter und vor allem auch sich für die Personen interessieren, die potenzielle Kunden sind. Also wenn die was posten, dann kommentiere ich dort auch dazu, damit ich da quasi auch in Kontakt trete und dort auch präsent bin. Das ist aus meiner Sicht was Wichtiges. Und generell halt die Kompetenz nach außen tragen. Also ich habe jetzt ein Buch geschrieben, oder wir gemeinsam, meine Frau und ich, das ist jetzt erschienen im November. Das zeigt wieder meine Kompetenz. Das heißt, Erfolg braucht Begeisterung. Das heißt, da geht es auch um das Thema Begeisterung. Und dieses Buch ist sowas wie eine Visitenkarte für mich. Das heißt, es ist so wirklich breit, oder du magst diesen Podcast, den habe ich den baue ich gerade erst auf. Aber immer wieder nach außen zu gehen, nach außen zu gehen, nach außen zu gehen. Und das Schöne ist ja, wenn du für dich deinen Purpose gefunden hast, für das du brennst, gefunden hast, dann gibt's ja nichts Schöneres, als das auf möglichst vielen Ebenen, in möglichst vielen Kanälen auch zu kommunizieren. Du bist ja dein Purpose, du bist ja deine Firma, du bist ja das, was du nach außen trägst, du bist auch dein Produkt in Wahrheit. Und egal, wo du bist, letztendlich 24/7, bist du dieses Aushängeschild. Und das ist ja was Tolles, Schönes, weil das bist ja du in deinem unmittelbaren Selbstausdruck. Und da ist dann jeder Kanal, LinkedIn, jedes Buch oder jedes Netzwerkevent ein Geschenk. Das sind alles Geschenke, Bühnen, die ich nutzen kann. So ist mein Zugang zu Sales.
Für diejenigen, die jetzt die Videospur sehen, ist das ja offensichtlich. Für die das jetzt beim Autofahren hören, nicht. Ich sitze hier so ganz entspannt und lächle die ganze Zeit. Nicht, weil ich denke, das macht einen guten Eindruck auf der Kamera, sondern weil ich einfach so viel Bestätigung für die Dinge finde und höre, die ich euch auch an anderen Stellen immer wieder sozusagen aus meiner Sicht präsentiere. Und das ist ja einfach schön, dass jemand anders, auch in einem komplett anderen Land, mit einem etwas anderen Aufgabenbereich, die gleichen Dinge und Instrumente empfiehlt. Vielleicht ist der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, dann noch eher bereit, das mal auszuprobieren, weil tatsächlich, ich glaube, LinkedIn ist eine wahnsinnig gute Gelegenheit. Da kann man an Leute rankommen, die würdest du über telefonische Kaltakquise nie erreichen. Da kannst du mit Leuten in den Dialog einsteigen, von denen du was lernen kannst. Da kannst du dein eigenes Wissen teilen. Da kannst du von der Reichweite profitieren, die du dir selber aufbaust. Du kannst von der Reichweite von anderen profitieren. Du kannst da tatsächlich auch mal Thesen testen, was ich auch mal ganz gerne mache. Einfach mal Sachen reinstellen, mal gucken, wie der Markt darauf reagiert. Dadurch kannst du vielleicht auch nochmal deine eigenen Gedanken reflektieren, weil manchmal ist man ja schon davon überzeugt, dass das brillant ist, was man da gerade in dem Moment im Kopf hat. Aber wenn man das dann mal in Sparring mit anderen Leuten gibt, dann kriegt man vielleicht eine komplett andere Sichtweise auf die Sachen. Ich hatte mal eine sehr, sehr interessante Diskussion mit jemandem zum Thema Gewerkschaften. Das ist für mich so das Musterbeispiel. Ich bin da ja von überzeugt, dass das legalisierter Terrorismus ist. Der hat mir eine andere Sichtweise aufgezeigt und von daher war das einfach ein spannender Dialog, von dem ich auch selber einiges gelernt habe. An meiner Grundüberzeugung hat nichts geändert, weil wenn ich morgens zum Flughafen fahre und der jetzt über Nacht entschieden hat, ich habe keinen Bock mehr, dieses Geschäft zu machen, dann soll das nicht mein Problem werden. Das nervt mich. Aber letztlich ist es so, gerade das, was du da erzählt hast, möchte ich hier nochmal rausarbeiten. Und zwar, ich glaube, dass du das auch vermutlich bestätigen kannst für die Wirkungskraft von CEOs und dann in mittelständischen Unternehmen, mit vielleicht in Familienunternehmen, für die Rolle des Geschäftsführers. Es ist ein Unterschied, ob du auf ein Event gehst und da einfach mit der Zielgruppe mitschwimmst oder ob du auf ein Event gehst, wo du auf der Bühne stehst.
Ja.
Deshalb, der Aufwand ist letztlich der gleiche. Es ist immer die gleiche Anreisestrecke, aber die Wirkung ist eine ganz andere. Deshalb würde ich alles dafür tun, ein besserer Redner, eine bessere Kommunikationskraft zu werden. Mann, Frau spielt ja jetzt hier keine Rolle, um einfach zu sagen, Leute, ich habe ein Angebot. Anfangs würde dich dafür keiner bezahlen wollen. Tendenziell ist nach hinten raus damit sogar ganz gutes Geld zu verdienen. Die Leute sind dann dankbar dafür. Es wird immer einfacher, diese Bühnen zu bekommen. Aber wenn du auf einer Veranstaltung sprichst, hast du einen anderen Stellenwert, eine andere Form von Autorität, eine andere Art von Kompetenzuntermauerung und du hast natürlich auch eine andere Qualität von nachfolgenden Gesprächen und Akquisepotenzialen. Und letztlich, das war der Punkt, weshalb ich auch so lächeln musste, du hast genau das so erzählt. Klar, die Netzwerke sind der erste Schritt, wenn man gar keine Connections hat. Aber viele hören dann da auf und freuen sich dann, dass sie da immer 5 bekannte Gesichter treffen, stellen sich dann in so eine Ecke und sagen, war mal wieder nett, alte Bekannte zu treffen. Ich denke immer, wirklich erfolgreich bist du, wenn du jedes Mal neue Leute kennenlernst, weil die dich ja schon kennen, können ja auch außerhalb der Veranstaltung mit dir interagieren, die neuen aber nur da. Und deshalb, wenn du ja jetzt als Kabarettist einmal natürlich weißt, wie performe ich auf der Bühne, auf der anderen Seite mit diesen ganzen Führungskräften und dann eben auch Top-Führungskräften da interagierst, was glaubst du, könnte man tun, um Menschen noch mehr Mut zu machen, die Bühne wirklich auch als Instrument zu nutzen, einmal um Verkaufsgespräche zu optimieren, weil du ja theoretisch ganz viele gleichzeitig führst, um eigene Wirkungskraft zu maximieren, um einfach vielleicht eine größere Aufbruchstimmung zu verursachen. Du hast ja oft mit so Leuten zu tun, die sind vielleicht fachlich brillant, trauen sich das aber nicht. Was würdest du jetzt, wenn ich jetzt dich als Kunde buchen würde, würde sagen, hör mal, Ottmar, ich würde das gern machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann nicht ohne Punkt und Komma reden wie der Semmelrot. Vielleicht brauche ich das aber auch nicht. Was würdest du sagen, ist der Weg, um einfach souveräner da sich zu zeigen?
Also Aus meiner Erfahrung ist, ich habe ja Schauspiel auch gelernt. Über Schauspiel bin ich zum Kabarett gekommen dann. Und da gibt es ja dieses schöne Zitat von William Shakespeare: Diese Welt ist eine Bühne und wir sind alles Schauspieler. Das heißt, dieses Bewusstsein zu haben, dass dieser Planet eine große Theaterbühne ist und wir immer Schauspieler oder Schauspielerin sind. Auch du jetzt, Philipp, wie du da, du bist jetzt da, Podcaster, Interviewer und ich bin da und beantworte die Fragen und so weiter. Dass wir spielen immer eine Rolle, stehen immer auf der Bühne. Und wenn ich mir mal bewusst bin, ich stehe immer auf der Bühne, auch als Vater oder Mutter oder eben Geschäftsführer oder Führungskraft oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, dann macht's doch Sinn, diese Rolle, die ich da spiele, zu verfeinern, bewusster zu spielen. Das heißt, zu schauen, okay, wie drücke ich mich denn aus? Wie ist meine Gestik, meine Mimik? Wie spreche ich? Spreche ich schnell, so wie der Philipp Semmelroth oder auch Dottmar Kastner spricht ja auch schnell? Oder ein bisschen gemächlicher, ein bisschen langsamer und dafür vielleicht auch wirkungsvoller, kann durchaus sein. Also ich lerne da immer wieder dazu auch. Oder auch, wie blicke ich Menschen an? Wie bin ich da in der Kommunikation, in der Präsenz? Das ist immer hilfreich, egal in welcher Situation ich gerade bin auf diesem Planeten. Also macht's umso mehr Sinn, das für mich selbst einmal zu machen. Und wenn ich dann in einer Rolle bin, wo ich tatsächlich vor anderen Menschen spreche, in einem Teammeeting oder bei einer Konferenz oder sonst wo, dass ich mich da wirklich auch lerne, besser zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, dieses Bewusstsein, ich bin immer auf einer Bühne und es macht immer Sinn, meinen Ausdruck zu verbessern. Das ist für mich immer so der erste Schritt. Und wenn ich das einmal kapiert habe, kann ich sagen, das stimmt eigentlich. Moment, das macht ja eigentlich richtig Spaß. Da kriege ich ja richtig Lust, das nächste Teammeeting jetzt einmal herzunehmen und dort einmal neu zu agieren, mich vorzubereiten. Vielleicht ein Thema aufzugreifen, wo ich weiß, das interessiert ohnehin alle. Und dann überlege ich mir mal eine Geschichte dazu, eine persönliche Geschichte zu diesem Thema. Und dann melde ich mich das nächste Mal. Und ohne einmal gescheit zu reden oder was wissen zu wollen, erzähle ich mal die Geschichte, die klar macht, um was es geht. Und dann kommt vielleicht noch eine kleine Botschaft dazu. Aber da mache ich bewusst meinen Beitrag. Und ich kann jedem und jeder garantieren, das macht was mit dir. Weil plötzlich merkst du, wie alle aufpassen, aufmerksam sind. Und dann kommen sogar noch 1, 2, 3 Fragen vielleicht oder irgendwie, aha, so was Wertschätzendes, und das macht dich größer. Und das geht dann so weiter. Du begibst dich auf eine Reise in deine eigene Größe durch diese stärkere Präsenz, Bewusstheit über Bühne, Ausdruck und Sprechen und Reden. Also das ist für jeden der 8 Milliarden Menschen, würde ich mir mal sagen, trauen, sehr sinnvoll und sehr, sehr empfehlenswert.
Also auch das unterstütze ich absolut. Ich versuche auch meinen Sohn jetzt in jungen Jahren schon so ein bisschen daran zu führen und immer wieder auch beizubringen, dass man sich also nicht unbedingt dazu...
Wie heiße?
Jetzt 7. Das heißt aber, dass ich ihm immer auch sage, hey, melde dich doch einfach, sag das doch einfach, bezieh doch mal Position hier, weil letztlich glaube ich, dass das einfach früh geübt werden muss, damit es sich nachher nicht so fremd anfühlt. Ja. Denn am Ende ist es ja nicht schlimm. Ich finde es tatsächlich sehr befreiend, wenn Leute sehr früh im persönlichen Gespräch rausfinden, ich finde den Semmelroth gut oder ich finde den doof, weil jemand, der mich doof findet, der braucht ja nicht noch mehr von meiner Zeit in Anspruch zu nehmen. Das bringt uns beide ja nicht weiter. Und das ist halt so eine Leichtigkeit, die man irgendwann im Leben erreicht, wenn man vielleicht auch ein paar Erfolge in bestimmten anderen Bereichen erzielt hat und dann einfach weiß, man muss nicht mit jedem eine innige Beziehung aufbauen, um im Prinzip einfach im Leben voranzukommen. Weil das ist ja irgendwie das, was man im Elternhaus vermittelt kriegt. Sei nett zu allen, sind die alle nett zu dir. Aber ich glaube einfach, das ist nicht besonders förderlich. Vor allen Dingen, wenn du mit den falschen Leuten rumhängst, dann bist du ja auch tatsächlich sehr schnell in deren Denk- und Einflussbereich. Und dann wirst du durch die in irgendeiner Form auch beeinflusst. Und plötzlich bist du mit deinem Leben tendenziell von da, wo du hättest landen können, deutlich weggedriftet, weil du die falschen Leute sozusagen um Mitsprache gebeten hast. Und deshalb, ich glaube, man muss extrem viel Leichtigkeit entwickeln. Und
ja, dieser Sog da, das ist wie so ein Sog, wie fast wie eine Sucht eigentlich, wie so, ja, eine Sucht nach Anerkennung, da kommt dann dieser People Pleaser raus und so, und das ist furchtbar, da hängst du dann drinnen, und weil du dauernd diese Anerkennung suchst, dann entwickelst du dich nicht weiter. Und wir wissen ja, Philipp, wenn man auf der Bühne steht, ist das Furchtbarste überhaupt, wenn du auf die Bühne kommst und du willst von Beginn weg die Anerkennung des Publikums, die Leute riechen das, wenn du das so auf nice, nice machst.
Ja.
Und dadurch an Klarheit verlierst. Aber wenn du klar bist auf der Bühne, wenn du bei dir bleibst, dann kommen die Leute quasi energetisch zu dir auf die Bühne und die wollen dann mehr von dir. Und das ist im Alltag und als Führungskraft natürlich genauso. Wenn du in der Klarheit bist, dann kommen die Leute zu dir. Und wenn du aber dauernd versuchst, irgendwie nett zu sein und dauernd allen es allen recht zu machen, dann verlierst du dich völlig.
Ja, vor allem, du wirst auch aus meiner Sicht irgendwann nicht mehr greifbar, weil wenn jeder dich anders erlebt, weil du dich jeweils individuell auf die Leute einstellst und zwar nicht kommunikativ nach dem Motto, was kann ich heute für dich tun, sondern auch von deinem ganzen Habitus, dann ist es ja so, dass der eine sagt, der Semmelroth ist ja so und so und dann denkt der andere, nee, den meine ich nicht, ich meine diesen anderen Typen und das ist ja total schlecht, auch im Marketing eine Katastrophe. Es ist ja besser, wenn die Leute sagen, ja, ja, der spinnt zwar, aber der spinnt auch in die richtige Richtung oder ich komme damit klar oder ich finde es lustig, ich finde es nicht lustig. Also ich glaube schon, dass viele Menschen viel mehr Mut entwickeln sollten, einfach mal auch Position zu beziehen. Das ist in manchen Bereichen etwas schwierig, sagen wir mal Politik oder Religion und so weiter. Aber es gibt ja noch viele andere Lebenssituationen, wo wir einfach mal sagen können, so finde ich das gut, so finde ich das nicht gut und hier bin ich bereit, mich zu engagieren und hier nicht. Und ich glaube, wenn auch Mitarbeiter diesen Mut entwickeln würden, könnte man auch in der Firma viel bessere Ergebnisse erzielen, weil dann könnte man für manche Leute das Leiden beenden, dann würde man denen helfen, was anderes zu finden. Dann wüsste man aber auch, auf wen kann ich dauerhaft zählen, weil der sieht sich langfristig da drin und so weiter. Und dann ist einfach allgemein ein besseres Zusammenarbeiten möglich.
Ja.
Aber das ist ja jetzt alles bei mir ja nur reine Theorie. Ich meine, du bist hier der große Lenker dieses weltbekannten Konzerns. Kommen wir jetzt mal dazu. Vielleicht stellst du mal deine Unternehmensberatung vor. Vielleicht fangen wir mit dem Namen an. Und ich denke, du wirst ihn gleich zweimal sagen müssen, weil insbesondere die letzten zwei Worte die Leute irritieren dürften. Aber das ist ja dann häufig auch schon der erste Lacher, nehme ich an, wenn du das präsentierst. Also lass uns mal da anfangen. Du bist ja mit dieser Unternehmensberatung am Start. Wie heißt sie und was ist euer Geschäftszweck?
Alles klar, Philipp. Schön, dass du die letzten zwei Worte auch noch kennst. Da freue ich mich sehr, ja. Also, als ich damals in diesem Personalmanagement gearbeitet habe und dann Kabarettist wurde, mir klar wurde, es geht jetzt, es macht Sinn, dieses Lachen, die Leichtigkeit, die Lebendigkeit, die Lebensfreude, die Leidenschaft in die Wirtschaft zu tragen, haben dann mein bester Freund, der Peter und ich gesagt, dann gründen wir doch eine Unternehmensberatungsfirma. Und wir haben gesagt, wir wollen groß denken, let it be a global consulting corporation, international global consulting corporation mit einem klingenden Namen und am besten eine Abbreviation. Wir wissen ja, die großen Namen haben alle eine Abbreviation, wie PwC, PricewaterhouseCoopers und SAP und so weiter. Und wir haben gesagt, wir nennen die Firma Sapalmst. Sapalmst.com und Sapalmst ist eine Abkürzung, eine Abbreviation und steht für Systemic Approached Personal and Organizational Management Processes Services Consulting Hüpfburg and Training. Und also noch einmal die letzten Worte, Hüpfburg and Training, also für uns war die Hüpfburg auch wichtig, weil wir gesagt haben, sehr oft steckt die Energie so in diesen Firmen, dann gehen wir 10, 15 Minuten mit den CEOs und CFOs und so weiter hüpfen, dann fließt die Energie wieder. Und ich bin dann selber CEO, CTO, CFO, COO, mittlerweile auch CO2 von Sapalmst geworden. Der Peter selber CCCE oder Coffee Cup Cleaning Executive und sind beide im Vorstand, aber beide auch im Aufsichtsrat dort tätig und sind beide auch von der Belegschaft zum Betriebsrat gewählt worden. Also das ist ganz kurz einmal Sapalmst-Dach, ja.
Ja, also ich muss jetzt die ganze Zeit so lachen, was man nur im Video sieht, weil es tatsächlich so in meinem Kopf nochmal so Revue passiert, was ich da so auf der Bühne gesehen habe. Es gibt zu dieser Firma also nicht nur die ganzen Geschichten, sondern es gibt auch ein sehr durchdachtes und teilweise besser als für viele Mittelständler erarbeitetes Organigramm, wo also auch wirklich die Verantwortungsbereiche und so weiter alle aufgeschlüsselt sind. Es ist so, ihr müsstet wahrscheinlich einfach Ottmar mal live erleben oder wer einfach nicht so lange warten kann, mal bei YouTube nach Ottmar Kastner googeln oder YouTube searchen, da werdet ihr tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ein paar Einblicke finden. Und gerade wenn man sich mit diesem Prozess Mitarbeiter, ich nenne es mal Mobilisierung, weil ich mich mit dem Wort Motivation so schwer tue, beschäftigt und einfach überlegt, ich hätte gerne eine Aufbruchsstimmung, ich möchte einfach Klarheit erwirken, ich möchte die Bereitschaft, sich was Neuem zu stellen und so weiter anzünden, vielleicht nochmal auch alte Strukturen aufbrechen und möchte einfach vielleicht auch nochmal unter einem amüsanten Rahmen nochmal neue Gedanken entwickeln und dann vielleicht nochmal verifizieren und dann feintunen und so weiter. Ich glaube, das ist einfach ein wirklich cooles Opening. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, wenn wir uns das nächste Mal auf einer Veranstaltung sehen, dass ich nicht nach dir sprechen muss, weil das ist halt einfach auch eine extrem hohe Messlatte, die du da legst. Denn so eine ganze Runde, also das war ja damals eine ziemlich große Location da, da einfach komplett zu mobilisieren, das kann halt auch nicht jeder. Das ist dir ja mega gut gelungen. Und was ich bei dir eben so gut finde, ist, dass es auf der einen Seite zwar diesen humoristischen Charakter mitbringt, aber es ist halt auch fachlich fundierter Input, der einfach nett verpackt ist, weil Rumblödeln alleine macht niemanden erfolgreich. Das führt eher zur Ablenkung als zum Hinterfragen von irgendwelchen Vorgehensweisen. Und ich glaube, da ist wirklich so ein Geheimrezept mit verbunden und was deinen Ansatz vermutlich auch so erfolgreich macht, dass die Leute einfach sagen, ja, der ist nicht nur witzig, das ist nicht der Clown, den man kommen lässt am Ende einer anstrengenden Tagung, sondern das ist der, den man am Anfang kommen lässt, weil der erstmal die ganzen Gedanken nochmal neu sortiert und vielleicht aufmacht den Kopf, um mal komplett neue Sachen wahrzunehmen. Das ist aber jetzt meine Interpretation. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, vielleicht ein Beispiel dazu, Philipp. Ich war vor ein paar Wochen bei Stora Enso Wood. Das ist so eine skandinavische, ein Holzverarbeitungskonzern. Und die hatten halt das Thema, dass sie diese, weil du das Organigramm angesprochen hast, das wir da haben, die hatten das Thema, dass die Gesamtorganisation weltweit reorganisiert wurde. Also neue Einheiten. Und dann kam halt die eine Einheit, wo auch Österreich dabei ist, mit Litauen rauf und Tschechien und so weiter, zusammen erstmals quasi in der neuen Business Unit. Und da ist halt die Frage, wie gelingt es, so ein Team arbeitsfähig zu machen? Und da ist halt, war deren Ansatz der, dass sie gesagt haben, na Moment, wir brauchen die Menschen. Die Menschen müssen mal für diese neue Struktur irgendwie begeistert sein. Die müssen das fühlen und die müssen auch die anderen Führungskräfte, die da jetzt auch quasi in diesem Team sind, auch fühlen. Also dann brauchst du mal diesen gemeinsamen Spirit. Und da haben wir halt dann gestartet mit einer Keynote. Und die Keynote ist so, wie du es gesagt hast, die ist halt einmal lustig und empowernd. Und da ist einmal dieses gemeinsame Lachen. Und wir wissen ja, wenn Menschen lachen in einem Raum, dann ist da fallen alle Dissonanzen. Da gibt's eine Verbindung, die jenseits vom Mentalen ist. Und das ist halt dort auch passiert. Und auf dem aufbauend kannst du dann gut sprechen über Challenges, Herausforderungen und so weiter. Und weil da gemeinsame Basis gefunden wurde. Und dann haben wir einen Workshop angeschlossen. Und ich liebe es halt dann, und das darf ich halt als Künstler, dann mit Musik zu arbeiten, haben auch mit Musik gearbeitet, mit Interaktionen gearbeitet. Und ich kann sagen, danach war das ein Team. Ein Team, das gemeinsam da jetzt quasi an einem Strang zieht. Und jetzt ist das Bild wieder eingefroren bei mir, glaube ich, aber ich hoffe, du hörst.
Ja, alles läuft.
Alles läuft.
Ich höre das, passt.
Und das heißt, das ist dann ein Team da und dann kannst du eben dann diese Themen Change, KI, AI, neue Struktur und so weiter, kannst du gut aufsetzen auf dem. Und dann haben die Leute dann daran gearbeitet. Das heißt, da entsteht ein Drive, ein richtiger Drive. Und das ist das, was ich liebe zu machen.
Ich glaube, ich sage immer in meinen Verkaufstrainings den Leuten immer, wenn ihr es schafft, dass Leute lachen, verschwindet der Stress. Dann sind die Leute wieder fokussierter, dann sind die wieder offener und gerade vielleicht auch, weil ich glaube, Verkaufsgespräch ist nicht immer nur das Gespräch, wo jemand was Neues kauft, sondern vielleicht einen Kauf, der zu einer Reklamation geführt hat, doch nicht bereut, weil man es ihm nochmal anders erklärt oder ihn abholt oder irgendwo nachbessert. Das ist ja gerade, wenn du was Handwerkliches tust, immer zu erwarten, dass da nochmal irgendwie jemand nachgucken muss, weil da doch irgendwelche Wünsche nochmal im Nachgang aufgekommen sind. Aber wenn man es schafft, Leute zum Lachen zu bringen, dann kann man einfach auch viele Gespräche deutlich entstressen und damit einfach lösungsorientierter ausrichten. Und ich glaube, da sind gerade dann auch so Leute, die das eben auch im Business-Kontext vielleicht vermitteln können, wie man sowas, so Elemente von Humor und so gezielt herbeiführen kann, sehr, sehr hilfreich. Und jetzt nochmal ganz zum Abschluss. Also es läuft jetzt so, ich habe jetzt noch was und dann überlasse ich dir gleich im Prinzip die Abschlussbühne für diese Folge. Du kannst mit was immer, du möchtest enden. Du kannst sagen, wenn ihr mich buchen wollt, geht hierhin. Du kannst sagen, ich habe noch ein paar Tipps aus meinem Leben, die euch alle über Nacht nicht nur schön, sondern auch extrem erfolgreich machen. Du kannst irgendwas anderes teilen. Aber tatsächlich ist es so, du hattest eben ganz nebenbei erwähnt, ja, du machst ein bisschen LinkedIn, du machst ein bisschen hier auch Akquise, du machst ein bisschen auch Bestandskundenpflege und dann kommt es zur Weiterempfehlung, aber du hast jetzt auch einen Podcast gestartet und ich möchte ja, dass ihr hier nicht nur zuhört und euch ein bisschen unterhalten lasst, sondern auch immer ein bisschen was lernt, wie ihr euer eigenes Business optimieren könnt. Und ihr müsst einfach verstehen, wenn ihr beispielsweise einen Podcast habt, dann könnt ihr so einen Ottmar, der einfach viele tausend Euro kostet, wenn ihr den bucht, einfach mal für eine Stunde Gespräch gewinnen. Das ist gut für euch, das ist gut für alle anderen, das bringt im Prinzip nach hinten raus auch wieder Sichtbarkeit. Das heißt, Podcast ist auch ein Instrument, Zugang zu Leuten zu bekommen, mit denen man vielleicht nach hinten raus irgendwann mal Geschäfte machen möchte. Und das ist ja ein völlig legitimes Angebot. Jeder kann ablehnen, du musst halt auch ein bisschen was anzubieten haben. Wenn du 3 Hörer hast, wird dir keiner seine Zeit schenken, aber letztlich wirst du immer bezahlt und vielleicht belohnt, wenn du durchziehst. Und deshalb ist es halt einfach wichtig, wenn du was anfängst, plan es sorgfältig, dann zieh es einfach mal durch und dann lerne vor allen Dingen nicht nur die Arbeit zu sehen, sondern auch die extremen Chancen, die damit verbunden sind, weil es einfach so viele Sachen möglich macht, die man sich anfangs nicht vorstellen kann. Ihr kennt ja mein Motto, Umsatz kommt von Umsätzen. Zuschauen alleine macht nicht erfolgreich. Das ist vielleicht ganz nett für einen kurzen Moment, aber am Ende des Tages bringt es nicht viel. Deshalb, ihr müsst mehr machen und vielleicht hat auch diese Folge euch wieder ein paar Ideen gegeben für eure Rolle als Führungskraft, für eure Notwendigkeit, Skills zu erlernen, auf der Bühne wirksamer zu werden. Vielleicht habt ihr auch nochmal über das Element Humor, Motivation und vielleicht Events und so weiter nachgedacht. Aber jetzt wollen wir nochmal den großen Ottmar Kastner bitten, uns zum Abschluss so seine finale Empfehlung mit auf den Weg zu geben. Damit beende ich dann auch die Folge. Er hat also wirklich das letzte Wort. Danke, dass ihr bis hierhin wieder zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, bewertet gerne die Folge. Und in den Shownotes findet ihr auch alle Links, die der Ottmar uns zur Verfügung gestellt hat, wenn ihr im Nachgang mit ihm in Kontakt bleiben wollt. Ottmar, ich bedanke mich an dieser Stelle. Und damit du jetzt das letzte Wort hast, sage ich jetzt schon mal ciao und bin jetzt gespannt auf das, was zum Abschluss noch kommt.
Vielen Dank. Ich danke auch für die Einladung, lieber Philipp. Und wenn ich noch eins sagen darf, das ist sozusagen mein persönliches Motto, was Verkauf betrifft, aber was Unternehmertum insgesamt betrifft, aber auch was mein Privatleben betrifft. Ich habe in so vielen Unternehmen, aber auch im privaten Bereich, Menschen klagen gehört, jammern gehört. Und das ist, das kurzfristig mag das mal okay sein, sich einmal auszujammern. Aber diese Energie ist etwas, aus meiner Sicht Zerstörerisches. Es hält mich davon ab, ganz Ja zu sagen zum Leben. Und meine Empfehlung ist es, und das ist das, was auch mein Lebensmotto ist, Ja zu sagen. Grundsätzlich Ja zu sagen, was auch immer vor meiner Türe auftaucht, da ist, und dann mit dem zu tanzen. Wenn ein Kunde absagt, dann tanze ich halt damit, dass jetzt jemand abgesagt hat. Und aus diesem damit tanzen gibt es diesen Shift und es entsteht sofort wieder ein Katapult für eine neue Idee. Das heißt, nicht dort hängen bleiben, sondern immer wieder Ja zu sagen und das liebevoll entgegennehmen, was da vor meiner Tür ist. Und dann wird das Leben zur Freude, zu einem Flow, zu einem Fließen. Es wird wirklich ein Fest. Und das habe ich auch lange nicht erkannt, aber dieses Ja zu sagen. Und wenn es einen Streit gibt mit der Frau oder mit dem Mann, auch dazu mal Ja zu sagen und weiterzugehen. Aber immer wieder weiterzugehen und immer die Dinge begrüßen. Ich liebe dieses Wort Pronoia, das vor einiger Zeit zu mir gekommen ist. Als Menschen sind wir oft in einer Paranoia und warum ist das mir wieder passiert und es ist wieder der Kunde abgesprungen, warum das? Das in eine Pronoia umzuwandeln. Das ist alles für mich da. Es dient mir alles. Und wenn ich das beherzige, fange ich an zu surfen. Und das Leben ist da, um zu surfen auf diesen vielleicht derzeit auch ein bisschen wilden Wellen, auf den hohen Wellen, die wir da jetzt haben, da zu surfen. Da hilft dieses ganz Ja zum Leben sagen. Das ist so meine Abschlussbotschaft. Danke, Philipp, nochmal.